Ihr dürft 1. Mose, Kapitel 1, aufschlagen. Überraschung. Habt ihr jetzt nicht erwartet, gell? Macht's euch bequem. Wird länger dauern heute. Schwer, das Thema überhaupt in einen Gottesdienst zu packen. Ich habe euch letztes Mal eine Themenpredigt versprochen über ein Thema, das hochaktuell ist. Thema, das wir ständig hören von den Medien, das von den Politikern gepusht wird, auch von Kirchenpolitikern. Der letzte evangelische Kirchentag in Stuttgart war voll davon. Thema, mit dem wir Christen ständig konfrontiert werden. Vielleicht sogar in der eigenen Familie und in der eigenen Verwandtschaft. Wir wurden damit konfrontiert, der Verwandtschaft in der weiteren, in Amerika. Thema, dem wir uns eigentlich nicht entziehen können. Vielleicht betrifft es den einen oder anderen sogar ganz persönlich. Das Thema ist Homosexualität. Wir wollen heute über Sexualität und im Besonderen über Homosexualität sprechen. Und ich hoffe wirklich, dass ich das mit Barmherzigkeit und Liebe, Wahrheit in Liebe tun kann. Das ist mein Herz. Ich bete, dass es mir gelingt. Es ist ein heißes Thema. Man hört in der öffentlichen Diskussion auch ganz verschiedene Standpunkte von Kirchenvertretern. Sehr widersprüchliche, oft extreme. Und ich glaube, auch gerade deswegen ist es wichtig, dass wir eine klare biblische Perspektive gewinnen. Denn die Bibel ist der Maßstab. Wir wollen nicht so sehr wissen, was Menschen über dieses Thema denken, sondern wir wollen wissen, was denkt Gott darüber. Und wir wollen von ihm lernen, wie wir damit umgehen können und mit Menschen umgehen können, die das persönlich betrifft. Der Anlass, warum wir dieses Thema heute durchmachen, ist, weil wir das letzte Mal, als ich hier war zumindest, in unserem Bibelabschnitt mit diesem Thema konfrontiert wurden. In 1. Mose Kapitel 19 finden wir das erste Mal, dass in der Bibel Homosexualität erwähnt wird. Und wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und behandeln die Themen, die da vorkommen. Deswegen reden wir heute über dieses Thema. Wenn du heute gerade vielleicht zufällig zum ersten Mal oder neu da bist, sorry, ist nicht unser Lieblingsthema. Wir reden nicht ständig über diese Dinge. Letztes Mal, dass ich drüber gepredigt habe, war, als wir den Römerbrief durchgenommen haben, und das ist schon länger her, ich glaube so um die 12 Jahre. Aber eigentlich ist es Zeit schon wieder zu behandeln. In der Gesellschaft hat sich viel getan, Stichwort Bildungsplan, wo das Thema unseren Kindern in der Grundschule schon und im Kindergarten teilweise aufgedrängt wird. Ehrlich gesagt, wenn es nach mir persönlich ging, würde ich lieber über was anderes predigen, würde ich das Thema lieber vermeiden, weil das ist das eine Thema, für das du in der heutigen Gesellschaft gesteinigt werden kannst. Sage ich mal so, wenn du vom geforderten Mainstream abweichst und es gibt eine sehr einflussreiche, laute, aggressive politische homosexuelle Lobby, die gerade bibeltreuen Christen gegenüber sehr, sehr intolerant ist und die auf jeden schießen, der nicht genau ihre Deutung oder ihre Sicht der Dinge übernimmt. Und ich meine, selbst homosexuell empfindende Menschen, die ihre Homosexualität anders wahrnehmen und anders damit umgehen wollen, als die Propaganda es vorschreibt, selbst die werden beschossen. Also es ist kein angenehmes Thema für mich heute, kein angenehmes Thema für einen Prediger. Aber nichtsdestotrotz sind wir der Wahrheit verpflichtet und wir brauchen auch die Leitung aus Gottes Wort, gerade in Zeiten wie diesen. Also gehen wir es an. Ich möchte 2 Vorbemerkungen machen. Die erste ist, das homosexuelle Verhalten, von dem wir im 1. Mose Kapitel 19 gelesen haben, von den Männern in der Stadt Sodom, ist nicht das normale homosexuelle Verhalten. Ich denke, die allermeisten Homosexuellen und Nicht-Homosexuellen würden darin übereinstimmen, dass Gruppenvergewaltigung nicht gut ist und dass es falsch ist. Und das Problem von den Männern in Sodom war nicht in erster Linie Homosexualität, sondern wir haben letztes Mal gesehen in Hesekiel, es fing mit Stolz an und es war absolute Gottlosigkeit und Rücksichtslosigkeit und dieses Leben absolut lustgesteuert, ohne jede moralischen Grenzen. Aber wir würden homosexuellen Menschen Unrecht antun und es wäre unfair, hier Sodom zu deuten und zu sagen, so sind homosexuelle Menschen. Die homosexuell empfindenden Menschen, die ich persönlich getroffen habe, wie gesagt, zuletzt aus meiner weiteren Familie in Amerika, waren allesamt liebenswerte Menschen, muss ich sagen. Und zweiter Punkt, den ich gleich von Anfang an machen möchte, ist, Gott liebt homosexuelle Menschen. Gott liebt alle Menschen. Und er liebt auch sie genauso, wie er heterosexuell empfindende Menschen liebt. Leidenschaftlich und hingebungsvoll und aufopfernd. Das ist das Herz unseres Gottes. Und wir als Leib Christi sind dazu ausgerufen, alle Menschen genauso zu lieben, wie er sie liebt. Und er möchte sie durch uns praktisch leben. Und so möchte ich sagen, wenn es dich betrifft, wenn du homosexuelle Empfindungen hast, du bist herzlich willkommen hier bei uns. Ich möchte in das Thema Homosexualität einsteigen mit dem, was wir schon aus unserem Studium von 1. Mose, was wir bisher studiert haben, wissen. Ich denke, es ist grundlegend, erstmal zu fragen, was war denn Gottes Absicht, als er uns als geschlechtliche Wesen, als sexuelle Wesen geschaffen hat? Ich denke, es ist wichtig, bevor wir uns über irgendwelche sexuellen Orientierungen unterhalten, dass wir Klarheit über die Frage haben, was war denn die Absicht des Konstrukteurs für Sex? Warum Sex? Wofür Sex? Und wenn wir nicht mit diesen Basics anfangen, dann kann man leicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und vieles, was so offizielle Christen von sich geben, sind relativ unsystematische Reaktionen auf den Zeitgeist, spontane, emotionale, persönliche Reaktionen und Meinungen auf das, was ihnen gerade zugetragen wird. Und ich denke, wir Christen, wir müssen bei allem, wie bei allem, auch so bei diesem Thema, bei Gott anfangen. Also lasst uns zu 1. Mose 1 zurückgehen, in den Schöpfungsbericht. Da lesen wir, Gott schuf alles und Gott sagte immer wieder, es ist gut, es ist gut, es ist gut. In Vers 31 lesen wir, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und das gilt auch für uns Menschen. Das gilt auch für unsere Sexualität. Hey, Sex war Gottes Idee. Sex ist heilig. Wir können durch Sex Gott verherrlichen. Wir können durch Sex Gott ehren. Und wenn wir von der Erschaffung des Menschen lesen, hier in 1. Mose 1, dann fällt uns das Offensichtliche auf, dass Gott uns Menschen als Mann und Frau schuf. Zwei Geschlechter. Alle unsere Toiletten bezeugen das. Ne? Es gibt Männertoiletten und die Frauentoiletten. Das ist die Tatsache. Schaut hier in Vers 27, 1. Mose 1. Das ist ein wichtiger Vers für uns. Gott schuf den Menschen, steht hier, also die Menschheit allgemein. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als liebesfähige, beziehungsfähige Personen. Und dann können wir weiterlesen, als Mann und Frau schuf er sie, Plural. Also der dreieinige Gott schuf Pluralität in der Einheit der Menschheit. Also wir haben zwei unterschiedliche Personen, einen Mann und eine Frau. Und in dieser Unterschiedlichkeit drücken sie noch mehr von Gott aus. Nämlich gemeinsam ein Bild von seiner pluralen Einheit. Wir haben einen Gott, der sich uns in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das passiert, wenn die zwei unterschiedlichen Geschlechter zusammenkommen, nicht durch gleichgeschlechtlichen Sex. Und dann wird im Kapitel 2 Sex zum ersten Mal in der Bibel erwähnt. Da wird die Erschaffung des Menschen nochmal genauer, detaillierter beschrieben. Also Gott hat zuerst den Mann geschaffen und dann hat er die Frau aus dem Mann erschaffen und er hatte diesen Wow-Moment, als er sie sah und Gott sie zu ihm brachte. Und dann lesen wir im Vers 24 eine Stelle, die auch Jesus im Neuen Testament zitiert. Darum wird ein Mann, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau Einzahl anhängen. Also hier sehen wir die Ehe. Das ist Gottes guter und heiler Rahmen für das Ausleben von Sexualität. Und daraufhin sind wir geschlechtlich und psychisch und emotional und geistig angelegt. Also darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist, wie die Ehe vollzogen wird. Durch Sex. In der Bibel war das so, die Brautleute sind vor den Zeugen in das Zelt gegangen und haben sich dort geschlechtlich vereinigt. Das war die Hochzeit. Und bitte, es geht um viel mehr als nur um körperliche Vereinigung. Wir werden seelisch, wir werden geistlich eins, wenn wir unsere Sexualität ausleben in der Ehe. Also wir haben hier in Gottes Wort zwei Menschen, zwei Personen des unterschiedlichen Geschlechts, einen Mann und eine Frau, die einen Bund, eine Hingabe vor Gott fürs ganze Leben machen aneinander, exklusive Treue, totale Hingabe aneinander, nur wir zwei, bis das der Tod uns scheidet und die sich dann geschlechtlich vereinigen und zu einem Fleisch werden. Das ist Sex, der Gott ehrt und Gott verherrlicht und Gott anbetet und Gott ausdrückt. Das ist Sex, der schön ist. Und da wird das Abbild der Gottheit in seiner Einheit, in der Vielfalt sichtbar. Da wird Gottes Herrlichkeit durch Sex manifestiert. Nur da. Und das ist herrlich, das ist schön, das ist gut, das ist heil, das ist erbauend. Sex in der Ehe ist nicht irgendwas Anrüchiges. Sex in der Ehe ist nichts Billiges, ist nichts Mechanisches, ist nichts Egoistisches, ist nichts Humanistisches. Alleine, es ist nicht nur eine Trieb- oder eine Lustbefriedigung, es ist so viel mehr. Es ist so viel höher. Die geschlechtliche Vereinigung zwischen Ehemann und Ehefrau in der Ehe ist nichts weniger als ein Akt der Anbetung Gottes. Das hat was mit ihm zu tun, wie alles andere in unserem Leben auch. Und es stellt, wie auch unsere Rollenverteilung in der Ehe, etwas von Gott selbst dar, von seinem Wesen, auch etwas von seiner Beziehung zu uns. In der Bibel wird überall die Ehe als ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gebraucht. Und Leute, das ist die hohe und die heilige und die kostbare, bedeutsame Sicht von Sex und unserer Geschlechtlichkeit, die uns Gott in seinem Wort offenbart. Und das müssen wir in unserem Herzen bewahren. Gott hat dir dein Geschlecht, Gott hat dir deine Sexualität zuallererst zum Zweck der Anbetung gegeben. Und Gott hat uns das Sakrament der Ehe zur Anbetung Gottes gegeben. Das ist der tiefste Zweck unseres Lebens. Und das ist die tiefste Erfüllung unseres Lebens und das tiefste Glück unseres Lebens. Wir sind zur Anbetung Gottes, zur Darstellung, zur Schaustellung Gottes geschaffen worden, zu seiner Verherrlichung und zur innigen Gemeinschaft mit Gott. Darum geht's in unserem Leben. Und wenn wir das ausleben, dann sind wir wie Fische, die im Wasser sind, heil. Und wenn wir dagegen rebellieren, dann sind wir wie Fische außerhalb des Wassers. Und das ist nicht besonders heil. Dann sind wir am Austrocknen und am Sterben. Und oh, wie sehr sexuelle Sünde und verklemmte, leibfeindliche Theologen und diese gottlose Welt und ihre sexuelle Revolution gegen Gott und sein Wort Sex erniedrigt haben und verbilligt haben und verunstaltet und sinnentleert haben. Und das ist traurig, das ist zum Weinen. Und deshalb ist Sex für viele, trotz all dieser Freiheit, die sie sich nehmen, vielleicht wegen dieser Freiheit so unbefriedigend und leer. Und wenn wir diese Natur, die Absicht, den Zweck von Sexualität und Ehe verstehen, nämlich etwas von Gott auszudrücken, dann ist es oder wird es auch klar und einleuchtend, warum Gott uns in der Bibel sagt, dass jede Art von Sex außerhalb diesem Rahmen der Ehe zwischen Mann und Frau, nämlich vorehelicher Sex, Promiskuität, Ehebruch, Homosexualität, Sex mit Tieren und so weiter, all diese nicht so schönen Listen in der Bibel, warum es Sünde ist. Die Bibel nennt es Unzucht oder Hurerei. Und das ist auch erstmal wieder geistig zu verstehen. Hurerei von Gott weg, von unserem geistlichen Ehemann weg. Es entstellt das Bild Gottes oder gibt uns das Bild von einem untreuen, nicht hingegebenen, egoistischen Gott. Und wenn wir Gottes Absicht für Sex verstehen, verstehen wir auch, warum Ehe ohne Sex Sünde ist. Das heißt, wenn die Partner fähig sind, aber nicht willig sind. 1. Korinther 7, entzieht euch einander nicht. Weil dann sagst du, ich habe dich geheiratet, aber ich gebe mich dir nicht hin. Ich will nicht eins sein mit dir. Und das verunstaltet auch wieder dieses Bild Gottes, der ein hingebender Gott ist. Und wir verstehen auch, warum biblisch gesehen es keine Homo-Ehe gibt. Und warum Gott es nicht segnen kann und daher die Kirche Jesu es auch nicht segnen kann, das Einswerden von zwei Gleichen. Das entstellt das Bild von Gott und ist nicht okay in seinen Augen. Also eine homosexuelle Lebensgemeinschaft ist keine Ehe. Zwar egal, was die Regierung sagt oder was die obersten Gerichte sagen. Ich mag das, was der Billy Graham, ja, der Franklin Graham, sein Sohn, gesagt hat zur Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den USA in diesem Sommer. Er hat geschrieben, mit allem angemessenen Respekt vor dem Gericht, aber es hat die Ehe nicht definiert, deshalb hat es auch nicht das Recht, sie umzudefinieren. Lange bevor unsere Regierung existierte, wurde die Ehe von dem einen geschaffen, der Mann und Frau erschaffen hat, dem allmächtigen Gott. Und seine Entscheidungen sind nicht der Kontrolle oder Korrektur irgendeines menschlichen Gerichtes unterworfen. Also lasst es uns eingetragene Partnerschaften nennen von mir aus. Aber lasst uns nicht etwas Ehe nennen, was nicht Ehe ist. Die Ehe ist Gottes Erfindung. Er ist der Schöpfer. Er allein definiert, was die Ehe ist. Eine homosexuelle Beziehung ist biblisch gesprochen, laut Gottes Definition, keine Ehe, sondern es ist Unzucht, wie gesagt. Es ist Leben in Sünde. Und daher ist es auch nicht heil. Denn Gott nennt Sünde Sünde, vor allem, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will. Wisst, Sünde bedeutet so viel wie das Ziel verfehlen. Und das Ziel ist Gott. Es entfernt unsere Seele von dem Ziel, von Gott und von seinem heilen Leben, das er für uns hat. Und die Bibel sagt uns ganz klar, der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Tod der Beziehung mit Gott in Ewigkeit, aber auch schon Tod und Zerstörung in unserem Leben hier und jetzt. Das heißt, Sünde trägt immer den Keim, trägt immer die negativen Konsequenzen in sich. Und es ist einleuchtend, du kannst nicht gegen das Leben, wofür du geschaffen bist, du kannst nicht Gottes Heilrahmen verlassen, ohne dich und andere zu verletzen und zu berauben. Ein Fisch außerhalb des Wassers ist nicht heil. Wenn du die Betriebsanleitung missachtest und Diesel in dein Benzinauto einfüllst, dann wird es nicht rundlaufen. Liegt in der Natur der Sache. Und so ist es auch mit unserem Leben. Und wir sehen das ganz besonders krass bei sexuellen Sünden. Das sündigen wir gegen unseren Leib, sagt uns 1. Korinther Kapitel 6, gegen uns selbst. Wir sind psychisch, wir sind geistlich, auch leiblich, auf die monogame Ehe zwischen einem Mann und einer Frau angelegt. Und jeder, der schon mal Ehebruch erlebt hat, sei es als Täter oder als Opfer, weiß, wie zerstörerisch und wie verletzend es ist. Und die Bibel selbst bezeugt uns, wie dysfunktional polygame Ehen sind, wo ein Mann mehrere Frauen hat. Wir müssen nur in der Bibel lesen. Und Menschen, die häufig Partner wechseln und herumhuren, werden bindungsunfähig auf Dauer. Die Statistiken belegen das. Josh McDowell zitiert in seinem Buch Der Mythos der Sex Education, also The Myths of Sex Education, also der Mythos der Sexualerziehung. Er beschreibt da einen 32-jährigen Mann, den er seelsorgerlich begleitet hat und der während seiner Unizeit mit vielen Frauen herumgeschlafen hat. Und er schüttet da dem Josh sein Herz aus und weint. Und er sagte: Ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt, wie seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Erinnerungen und Gedanken an alte Erfahrungen hochkommen, Vergleiche. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Und das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Und das ist traurig. Und das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Und natürlich könnten wir auch an Geschlechtskrankheiten und AIDS und diese Dinge denken als Konsequenzen. Und auch der homosexuelle Lebensstil ist alles andere als heil. Das geht noch einen Schritt weiter. Römerbrief Kapitel 1 sagt uns, Homosexuelle sündigen sogar gegen die Natur. Da steht, sie haben den natürlichen für den unnatürlichen Verkehr verlassen. Wir sind leiblich, wir sind psychisch nicht für Sex mit dem gleichen Geschlecht angelegt. Am offensichtlichsten ist es bei Männern, ich will nicht zu grafisch werden, aber mal ganz abstrakt gesagt, das weibliche Geschlechtsorgan ist für die Aufnahme des männlichen Geschlechtsorgans geschaffen. Das After nicht, das hat eine andere Aufgabe. Und homosexueller Sex führt zu Verletzungen, zu Inkontinenz, zu Darmkrämpfen, zur Schwächung des Immunsystems, zu Krankheiten. Es ist kein Zufall, dass die AIDS-Epidemie in der homosexuellen Community ausgebrochen ist. Die haben das höchste Ansteckungsrisiko. Die Rate der HIV-Infizierten ist 15.000 Mal höher ungefähr als die bei heterosexuellen Männern. Die durchschnittliche Lebenserwartung von homosexuell lebenden Menschen ist 20, 30 Jahre je nach Studie geringer. Hohe Selbstmordrate, Depressionen und so weiter. Homosexuelle Beziehungen sind in der Regel geprägt von häufigen Partnerwechsel. Der durchschnittliche Homosexuelle hat hunderte Sexpartner im Leben, die Hälfte davon sind Fremde. Und Ältere über 50 suchen sich gerne Jüngere. Das Verhalten ähnelt eigentlich sehr dem von sexsüchtigen, heterosexuellen Menschen. Und selbst wenn sie in festen Beziehungen leben, sind diese Beziehungen im Allgemeinen geprägt von Untreue. 90% gehen fremd, oft mit gegenseitiger Einwilligung. Das gehört schlicht und einfach zum Lebensstil. Volker Beck, der Grünen-Politiker, selbst homosexueller Aktivist, wahrscheinlich einer der größten Christenhasser in unserer politischen Landschaft, sehr ausgesprochen. Er hat geschrieben, wenn man hofft, die Schwulen zu treuen Ehepartnern zu machen, muss und wird die schwule Beziehungsrealität den Gesetzgeber enttäuschen. Offensichtlich ist für viele Paare, ihre Sexualität mit Dritten auszuleben, ein wichtiger Faktor in der Aufrechterhaltung der Partnerschaft. Die wenigsten homosexuellen Partnerschaften halten länger als 2-3 Jahre. Und bitte erinnert euch, Statistiken sagen nichts über den Einzelnen aus. Vielleicht sagst du, ich kenne einen Homosexuellen, der seit Jahren in einer festen Beziehung lebt und die sind zusammen, die sind absolut treu, das ist absolut möglich. Aber die Statistik sagt, es ist die Ausnahme. Und bitte, ich habe mir die Dinge nicht selber aus der Nase gezogen. Ihr könnt ins Internet gehen und die wissenschaftlichen Studien und Arbeiten zu diesem Thema euch selber reinziehen. Fakt ist, homosexuelle Beziehungen sind oft von großer Unsicherheit und großem Leid geprägt. Und während männliche homosexuelle Beziehungen sehr von Sex dominiert sind, will ich sagen, das verwundert uns nicht, ne? Wir Männer haben da in der Regel den größeren Trieb, sind lesbische Beziehungen im Allgemeinen mehr ein emotionales Drama. Sehr vereinnahmend, sehr klammernd, sehr von extremer Eifersucht geprägt. Und die Tatsache ist, dass viele homosexuell empfindende oder Lebende nicht zufrieden sind damit. Sie wünschen sich Veränderung. Aber die dürfen öffentlich gar nicht mehr zu Wort kommen, weil es passt nicht in die Propaganda. Und viele greifen zu Alkohol und Drogen, auch das ist ein Faktum. Und ich will gar nicht zu sehr in diesem Sumpf wühlen, das ist alles sehr traurig und deprimierend und kaputt. Aber ich erwähne diese Fakten nur, um zu zeigen, dass ein homosexueller Lebensstil keine normale und gute und heile Alternative ist, wie diese Gender-Mainstreaming-Propaganda uns und unseren Kindern in der Schule weismachen will. Das ist eine Lüge. Und dieses Leid ist zum Weinen und deswegen ist es für Gott ein Gräuel, weil er uns Menschen liebt und weil er es hasst, was Sünde mit uns tut. Hier nur ein paar Bibelstellen für Gottes Sicht von einem homosexuellen Lebensstil. 3. Mose 18, Vers 22 sagt Gott ganz allgemein, bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Gräuel ist es. Und im Neuen Testament, im Römerbrief 1, nennt Gott den homosexuellen Lebensstil unnatürlich und Schande und Verirrung. Im 1. Korinther 6 wird gesagt, wer einen homosexuellen Lebensstil wählt, wird das Reich Gottes nicht erben. Aber hier lasst uns bitte auch nicht vergessen, dass heterosexuelle Unzüchtige und Habsüchtige in derselben Liste stehen, okay? Homosexualität ist nicht die eine furchtbare Sünde, ja? Und das bringt uns jetzt eigentlich zum Kapitel 3 in 1. Mose. Was ist die Ursache für homosexuelle Orientierung oder homosexuelle Empfindungen? Eine große Diskussion heutzutage ist die Frage, gibt es ein schwules Gen oder nicht? Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Es wurde bis jetzt keins gefunden, aber man kann es natürlich auch nicht ausschließen. Wir wissen, es gibt Gene, die den Hang zu Alkoholismus oder zu Depressionen oder auch Aggressivität beeinflussen können. Es gibt Gene, die überdurchschnittlich bei Verbrechern gefunden wurden. Aber bis in die 70er Jahre haben die Weltgesundheitsorganisation und die Psychiatervereinigungen Homosexualität als sexuelle Entwicklungsstörung klassifiziert. Und das wurde dann geändert, nicht weil sich die Fakten oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse geändert haben, sondern weil politischer Druck ausgeübt wurde von der Lobby. Die Entwicklung von Homosexualität ist ein sehr komplexes Thema. Kein Fall ist wie der andere, man darf das nicht über den Kamm scheren. Es gibt nicht die eine Ursache, es gibt sicher eine Kombination von verschiedenen Faktoren. Vielleicht ist da eine gewisse genetische Disposition, vielleicht sind da bestimmte Persönlichkeitsveranlagungen, dann ist da die Umwelt. Menschen tun anderen Menschen Dinge an, die uns das Leben schwer machen, die uns verletzen. Es scheint, dass vieles mit kaputten Familien zu tun hat. Eine Forscherin, die ich gelesen habe, schreibt, eine verletzende Beziehung mit dem Elternteil des eigenen Geschlechts ist der größte Faktor, der zu einer späteren Entwicklung von Homosexualität beiträgt. Homosexuelle Männer berichten oft von geschiedenen Eltern und von fehlenden oder emotional abwesenden Vater, eine starke Mutter, sexueller Missbrauch. Auch Lesben berichten oft von Enttäuschungen in heterosexuellen Beziehungen, Ablehnung durch Männer, gestörte Mutterbeziehung, dass sie das Frausein in der Kindheit als etwas Minderwertiges und Schwaches erlebt haben. Vielleicht durch einen Macho-Vater, der die Mama immer nur runtergemacht hat, oder auch durch sexuellen oder emotionalen Missbrauch. Homosexuelle Menschen haben oft das Gefühl, aus irgendeinem Grund nicht zu genügen, nicht dazu zu gehören, zu dieser Gruppe des eigenen Geschlechts. Und Homosexualität wird oft als Versuch gedeutet, sich die Männlichkeit des eines anderen, den man bewundert, durch Sex anzueignen. Homosexuelle Menschen sind oft sehr einsame Menschen und verletzte Menschen und wir müssen sehr viel Barmherzigkeit für sie haben. Aber natürlich ist der homosexuelle Lebensstil auch eine Entscheidung. Niemand hat homosexuelle Empfindungen gewählt. Wir können uns unsere Gefühle nicht aussuchen. Aber wir wählen, unsere Gedanken laufen zu lassen zum Beispiel und zu füttern mit bestimmten Dingen. Wir wählen unsere Handlungen, von mir aus Pornos anzuschauen. Wir entscheiden uns für gewisse Lebensstile, das sind Entscheidungen, die wir treffen, für die wir auch verantwortlich sind. Wir wählen unsere Identität, zum Beispiel zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Vielleicht würden homosexuell empfindende Menschen, die sich Veränderung wünschen, eher sagen, ich bin nicht homosexuell, aber ich habe homosexuelle Gefühle. Aber diese Gefühle weisen mich nicht auf meine Identität hin, sondern auf etwas Ungelöstes in meinem Leben. Aber wir Christen, wir Bibelleser, wir wissen, wo homosexuelle Empfindungen ursprünglich herkommen. Und da müssen wir nur weiterblättern, das bringt uns zu Kapitel 3 in 1. Mose, den Sündenfall. Bis dahin war alles klar und schön und gut und perfekt und normal. Doch dann rebellierten die Menschen gegen Gott und sie sind in Sünde gefallen, in Entfremdung von Gott und sich selbst, anderen Menschen, dem Partner. Und es hat sie verändert, es hat die ganze Umwelt verändert, lesen wir. Es hat uns verändert. Wir heute, wir haben diese sündige, gefallene Natur geerbt. Und deshalb haben Menschen jetzt plötzlich schlechte Gedanken oder Lust drauf zu sündigen. Und all diese schlechten Impulse, mit denen wir alle täglich kämpfen und komische Empfindungen. Ich meine, wir alle haben das. Sag bitte nicht stolz, ich habe heterosexuelle Empfindungen, deswegen bin ich normal und du hast homosexuelle Empfindungen, deswegen bist du nicht normal. Hey du Tor, erstens mal ist Stolz die Ursünde? Und zweitens mal, was meinst du, du bist normal? Du bist nicht normal, du bist gestört. Du bist nicht gesund, du bist krank. Und ich bin gestört, ich bin krank, wir alle sind es. Und homosexuelle Empfindungen sind nur eine Form dieser Krankheit, die wir haben. Lass uns zur Auflockerung vielleicht mal folgende geistliche Übung machen. Eine Wahrheitstherapie, ich glaube, die wird sehr aufbauend sein, sehr befreiend sein. Dreht euch mal zwei und zwei zueinander. Wenn ihr nebeneinander sitzt, dreht euch mal zueinander. Und guckt euch in die Augen. Okay, und jetzt sagt einander mit Liebe und mit so viel Barmherzigkeit, wie ihr aufbringen könnt, sagt zu deinem Nachbarn, du bist gestört. Und der andere darf sagen Amen. Und jetzt sagst du, der Zweite, zu deinem Gegenüber, du bist krank. Und du sagst Amen. Ist Wahrheitstherapie. Und ich hoffe, wir haben dieses Amen wirklich gemeint. Es ist so wichtig, dass wir klar sehen, dass wir ehrlich sind mit uns selbst. Wenn wir Sünde Sünde nennen können, dann ist es der erste Schritt zur Heilung. Wahrscheinlich der schwierigste Schritt auch. Und es gibt unendliche Hoffnung, will ich sagen, für Sünder. Es gibt eine Medizin, die uns heilt, und es ist Jesus selbst. Es ist sein erlösendes Werk am Kreuz für uns. Er hat all unsere Schuld, all unsere Scham auf sich genommen und er hat sie ausgelöscht, er hat sie beseitigt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, die Kranken brauchen einen Arzt. Und solange ich mich selbst täusche, bin ich verloren. Solange ich mir einrede, ich bin gesund, das ist okay. Solange du das tust, wirst du den Arzt ablehnen und die Medizin ablehnen und die Operation ablehnen. Und dabei krepieren an dem Krebs der Sünde in deinem Leben. Du brauchst Jesus. Ohne Jesus wirst du nie frei sein. Nur mit ihm, nur mit seiner Kraft können wir die Macht der Sünde besiegen. Auch das hat Jesus gebrochen. Mit ihm können wir aus der Sklaverei der Sünde ausbrechen. Alleine, ohne ihn, aus eigener Kraft ist es unmöglich. Also Leute, so schwer es ist wichtig, Sünde beim Namen zu nennen. Und nur weil du irgendwelche Gefühle oder Veranlagungen oder Impulse hast, heißt das noch lange nicht, dass sie richtig sind und gut sind und dass du ihnen folgen sollst. Wir ermutigen ja auch nicht einen Alkoholiker oder einen Ehebrecher oder einen Pädophilen oder von mir aus einen habsüchtigen Dieb oder einen Drogensüchtigen und sagen zu ihm, hey, steh zu deinen Gefühlen, steh zu deinen Impulsen, leb deine Orientierung aus. Darin liegt dein Heil, darin liegt dein Glück. Oute dich als Ehebrecher, als Alkoholiker, als Junkie, als Kleptomane. Hey, sei stolz drauf, leb das aus, das ist, was du bist. Lass dich feiern. Freunde, ich bin ein Pädophiler und das ist gut so. Und alle applaudieren. Das würde man nicht tun. Nur bei Homosexuellen ist komischerweise das die Haltung in unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich sehr komisch. Und selbst manche Prediger oder Seelsorge ermutigen und bestärken homosexuell empfindende Menschen in ihrer homosexuellen Orientierung, das anzunehmen und darin zu leben, darin ihr Heil zu suchen. Und das ist verrückt. Das hilft den Menschen nicht. Es befreit die Menschen nicht, es zementiert sie vielmehr ein in ihrem Gefängnis. Und es beraubt sie der Kraft des Evangeliums. Und eines muss uns auch noch ganz klar sein, prinzipiell, wenn wir über Sünde reden. Schon der sündige Impuls, schon das falsche Denken ist Sünde. Ich kann nicht sagen, es ist okay, dass ich andere Frauen in meinen Gedanken ausziehe, weil ich mit meiner Frau schlafe. Nee, es ist nicht okay. Jesus sagt es so klar, die Bibel sagt es so klar, dass wir kranke Herzen haben und dass Sünde im Herzen beginnt. Jesus hat es so klar gesagt in der Bergpredigt. Wenn du nur lüstern einer anderen Frau hinterher siehst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Wenn du Hass hast in deinem Herzen auf deinen Nächsten, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Dieser Impuls, dieser Gedanke, das ist schon Sünde. Und wir müssen diese falschen Impulse, diese falschen Gedanken, diese Lust in unserem Herzen als Sünde bekennen. Herr, dieser Impuls, dieser Eindruck, dieses Verlangen, das ist falsch. Das ist Sünde. Dieser Gedanke muss raus aus meinem Leben. Leute, das ist der erste Schritt zur Freiheit. Wenn wir nur wie die Pharisäer an dem äußeren Verhalten, an Verhaltenstherapie ansetzen, dann greifen wir viel zu kurz. Wir müssen viel früher ansetzen. Man muss den Leuten auch sagen, nein, du bist nicht schwul, du bist nicht lesbisch, du bist auch kein Hetero. Okay, das ist nicht deine Identität, das ist nicht, was du als ganzer Mensch, als ganze Person bist. Jesus ist unsere Identität. Du bist ein Kind Gottes, geliebt von deinem himmlischen Vater. Das ist deine Identität. Lasst euch nicht reduzieren von der homosexuellen Propaganda auf deine Sexualität oder auf deine sexuelle Orientierung. Das ist eine Lüge. Deine Sexualität ist nur ein kleiner Teil von dir. Du bist so viel mehr. Schaut mal, Jesus hatte nie Sex. Und ich sage mal was ganz Krasses. Wir wissen nicht, mit welchen Versuchungen Jesus gekämpft hat. Wir wissen nicht, ob Jesus falsche heterosexuelle oder vielleicht sogar homosexuelle Gedanken oder Empfindungen hatte als Mensch. Die Bibel sagt uns, er war versucht mit allen Versuchungen, also nehme ich an, auch mit sexuellen Versuchungen, aber ohne nachzugeben, ohne zu sündigen. Aber Jesus hatte nie Sex. Und die Bibel sagt uns, Jesus war der perfekte Mensch. Jesus war auch der glücklichste Mensch, der heilste Mensch, der je gelebt hat. Und er hatte nie Sex. Und das ist eine Lüge, die viele Homosexuelle, auch viele Heterosexuelle, der sie auf dem Leim gehen. Du musst deine Impulse ausleben, damit du heil, damit du gesund, damit du glücklich bist. Du musst verheiratet sein, diese Dinge. Nein, musst du nicht. Du kannst auch zölibatär leben und völlig heil und völlig zufrieden sein. Du kannst auch als Single leben und noch nie Sex gehabt haben in deinem Leben und trotzdem glücklich sein in Jesus. Und Leute, ich weiß das. Ich habe erst sehr spät geheiratet, mit 38. Das heißt, ich habe oder musste nach Gottes Maßstab auch 38 Jahre lang sexuell enthaltsam leben. Und ich habe 38 Jahre lang ohne Sex gelebt. Und es war ein Kampf, es war nicht immer einfach. Leute, ich kenne alle Versuchungen und alle Kämpfe und auch viel Versagen. Aber ich kann euch auch bezeugen, ich habe auch sehr erfüllende und glückliche und zufriedene Momente erlebt mit Jesus als Single, als einer, der noch nie Sex hatte. Also denk nicht, dass Sex oder auch die Ehe die Lösung für all deine Probleme ist. Dass Sex oder deine Orientierung oder was immer, dass das der Heiland ist und dass das die Rettung ist und dass das das Ziel ist und dass das das Sinn ist, dass das die Identität ist. Nee, ist es nicht. Jesus ist der Sinn. Jesus ist das Ziel. Jesus ist unser Retter, er ist unser Heil, er ist unsere Identität. Er allein. Letzte Frage zum Thema Homosexualität. Ist eine homosexuelle Orientierung veränderbar? Kann man geheilt werden von homosexuellen Empfindungen? Kann das geändert werden? Die homosexuellen Dobby sagt nein. Aber wisst ihr was? Gott sagt ja. Und es gibt tausende ehemalige Homosexuelle und Lesben, die das bezeugen. Die Bibel bezeugt es in 1. Korinther 6, nachdem Gott all diese sündigen Lebensstile aufgezählt hat, inklusive Homosexualität, steht da im Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, Vergangenheit. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, es ist möglich. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und manche haben wirklich Befreiungswunder erlebt, so wie ich persönlich Pastoren kenne, die früher hochgradig Drogensüchtige waren und die sich zu Jesus bekehrt haben und von einem Moment auf den anderen kein Verlangen mehr nach Drogen hatten und völlig freigesetzt waren. Manchmal tut Gott solche Dinge. Mich hat er von meinen Zornausbrüchen, Gott sei Dank, einfach geheilt. Aber dann für andere ist es ein beständiger, vielleicht lebenslanger Kampf gegen die Sünde. Und das kennen wir auch alle. So wie in unserem Leben, wir mit unseren persönlichen sündigen Impulsen. Jeder ist ja da ein bisschen anders veranlagt und versucht, wir damit kämpfen. Und für die ist es dann auch sehr wichtig, in guter Gemeinschaft mit anderen Brüdern und Schwestern in Jesus Christus zu leben und liebevolle, annehmende, nicht homosexuelle Beziehungen, Männerbeziehungen und Frauenbeziehungen zu pflegen. Aber es gibt auch viele ex-homosexuelle Menschen, die bezeugen, dass sie vielleicht noch immer solche Impulse haben, aber dass sie siegreich sind, dass sie frei sind von dieser Sklaverei der Sünde und dass diese homosexuellen Impulse ihr Leben nimmer dominieren. Sie frei sind, normale, nicht sexuelle Beziehungen zu Männern zu pflegen oder zu Frauen aufzubauen. Dass sie frei sind, ihre Identität in Christus anzunehmen. Dass sie fähig sind, ihr Gedankenleben zu kontrollieren. Und manche Ex-Homosexuelle leben ehelos, zölibatär. Andere sind frei, einen Partner des anderen Geschlechts zu heiraten und eine Familie zu gründen und heterosexuelle Gefühle und heterosexuelles Verlangen zu entwickeln. Und ich habe hier eine ganze Liste, wenn wir jetzt noch Zeit hätten, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, würde ich euch Zeugnisse vorlesen von Menschen, die frei geworden sind durch Jesus Christus. Vielleicht googelt ihr selbst. Zum Beispiel hätte ich euch das Zeugnis vorgelesen von Michael Glatze, ehemaliger Herausgeber eines schwulen Magazins. Ich glaube, er ist heute verheiratet. Er ist frei davon. Er hat Veränderung erfahren durch Jesus Christus. Unser Gott ist ein mächtiger Retter. Und unser Gott hat eine grenzenlose Hoffnung für dich. Was immer deine Sünde ist oder die Veranlagung, womit immer du kämpfst. Er ist ein Retter. Letztes Wort an uns als Gemeinde. Wie wollen wir uns homosexuellen Menschen gegenüber verhalten? Ich würde sagen, so wie Gott es uns sagt. Wie wir uns auch allen anderen Menschen gegenüber verhalten wollen. Denkt an Abraham. Was hat Abraham getan, als er von diesen gottlosen Menschen, die wahrscheinlich so einen ganz krassen Punkt erreicht haben in ihrer Abgefallenheit und Perversion, was hat Abraham gemacht, als er gehört hat über Gottes Gericht und so weiter? Was hat er gemacht? Er hat gebetet für diese Menschen. Also bete. Und begegne ihnen mit Liebe, mit Respekt, mit Annahme für sie als Personen. hey, Jesus war ein Freund von Sündern. Er hat ihm gesagt, ich verdamme dich nicht, der Ehebrecherin. Aber geh hin und sündige nicht mehr. Veränder dich, es ist möglich. Vor allem erzähle ihnen das Evangelium. Weil nur durch Jesus können Menschen frei werden. Und wenn es ein Bruder oder eine Schwester im Herrn ist, wisst ihr, die Bibel hat da andere, höhere Maßstäbe. Wenn es ein Bruder und eine Schwester ist, dann ermutige und ermahne und konfrontiere, wenn es sein muss. Sieh, das ist alles Teil von Liebe und Teil von guter, ehrlicher, christlicher Freundschaft. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschen, die mit diesen Dingen kämpfen, einen liebevollen Raum bieten. Es ist nicht einfach, sich von heute auf morgen zu verändern, gerade nicht solche lebensbestimmenden Angewohnheiten und Lebensstile. Wir müssen den Raum geben, zu ringen. Auch Raum geben, vielleicht mal hinzufallen und wieder aufzustehen. Und wir müssen sie begleiten und mit ihnen mitgehen und für sie da sein. Ne, wisst ihr, der Unterschied zwischen einem Jünger Jesu und einem stolzen Rebellen ist nicht unbedingt, dass Jünger nicht auf die Nase fallen. Aber ein Jünger Jesu will seinen Willen tun. Der will ihm ähnlich werden, der will heilig werden, der will Veränderung. Während der Rebell sündigen will und es entschuldigt und seine Sünde rechtfertigt und er will sich nicht verändern. Und du bist verloren, solange du in dieser Haltung verharrst. Und in der Gemeinde ist das ein Fall für Gemeindezucht. Aber Leute, lasst uns das Evangelium groß machen und die Liebe Gottes und die Kraft Gottes groß machen, die Macht Jesu hochhalten. Er ist unsere Hoffnung für die Homosexuellen wie die Heterosexuellen. Lass uns beten. Lieber Vater, immer wenn wir mit Sünde konfrontiert werden, ist es schwer. Und das war echt ein schweres Thema heute. Ich glaube, für uns alle. Aber Vater, ich danke dir, dass du auch die Antwort bist. Ich danke dir, Herr, dass du unser Schöpfer bist, auch der Schöpfer von unserer Sexualität. Das ist was Heiliges, was Großes, was Ehrenhaftes, was ist, was dich ausdrückt. Ein Werkzeug, um dich zu verherrlichen. Und Vater, ich möchte beten, du siehst, wie sehr verletzt so viele von uns sind in diesem Bereich. Ich möchte beten, Vater, um dein Heilswirken in unserem Leben. Und ich danke dir, dass wir frei werden können, auch frei von der Schuld. Herr, dass wir diese Dinge, wo wir versagt haben und wo wir verletzt sind und auch verletzt haben, Herr, dass wir sie dir bringen können und dass wir ehrlich sein können. Dass wir sagen können, ja, es ist Sünde, es muss raus, weil du es sagst. Und Herr, ich danke dir, dass du größer bist als unsere Gefühle. Dass du größer bist als unsere Triebe und diese Impulse, sie auf eine Art und Weise, die außerhalb von deinem Rahmen ist, zu befriedigen. Vater, ich möchte beten, setz frei. Und ich möchte beten, Herr, gib uns deine Liebe, Herr, gib uns deine Barmherzigkeit im Umgang miteinander, im Umgang mit allen Menschen. Herr, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen können. Hilf uns, Vater, gute Ratgeber und gute Seelsorger zu sein, gute Geschwister zu sein, Freunde von Sündern. Hilf uns, ein Licht zu sein und ein Salz zu sein. Herr, lass uns immer mehr unsere wahre Identität erkennen und ergreifen. Das bist du. Lehre uns zu leben in dem, wie und wofür du uns geschaffen hast. Lehre uns in dir und mit dir zu leben. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, denn ohne dich können wir gar nichts tun. Schenk uns eine größere Offenbarung von dir selbst. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.